Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin zusammen. Wie alle 14 Tage freitags gibt es eine neue Folge unseres Podcasts aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Allen, die nun mit dieser Ausgabe und zum ersten Mal hören, sei empfohlen, mit einem Buttondruck den Podcast Wir ist hier zu abonnieren. Das ist mit keinerlei Kosten verbunden und hat den ganz großen Vorteil, dass Sie fortan keine neue Folge mehr verpassen. Heute geht es um einen der beiden großen Industrie- und Gewerbeparks im Landkreis Cloppenburg, der von hier aus, also vom Kreishaus aus betrachtet, gute 12 Straßenkilometer entfernt in Richtung A1 in Emsteck liegt. Es geht in den Ecopark. Der Ecopark ist aber weit mehr als nur ein Industrie- und Gewerbepark. Er ist ein lebendiges Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit und innovative Ansiedlungsstrategien. Seit seiner Eröffnung vor 22 Jahren hat sich hier ein beeindruckender Mix an zahlreichen Unternehmen entwickelt, der nicht nur wirtschaftlichen Erfolg verspricht, sondern eben auch eine einzigartige Arbeitsumgebung schafft. Über das, was den Ecopark so besonders macht, werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Dabei sind der Geschäftsführer des Ecopark, Uwe Haring, und zum anderen der Landrat des Landkreises Cloppenburg, Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
Hallo, moin, Herr Kors.
Herr Wimberg, wenn es um den Ecopark geht, da habe ich neulich noch gelesen, es sei eine neue Dimension von Arbeitsleben dort geschaffen worden.
Ja, also der Ecopark ist ja als interkommunaler Gewerbepark eben auch ein Projekt, das auf mehreren Schultern ruht und wir dort tatsächlich, anders als es vielleicht in einem örtlichen Gewerbegebiet oder Industriegebiet der Fall ist, frei nach dem Motto, auch was der Ecopark pflegt, Arbeit erleben heißt es. Und diesbezüglich, glaube ich, hat der Standort, auch so wie er ausgebaut und die Infrastruktur es vor Ort auch hergibt, auch tatsächlich diesen Industrie- oder Gewerbepark Charakter. Und das, glaube ich, zeichnet den Ecopark aus, mal abgesehen auch von seiner Anbindung. Er ist ja an der A1 gelegen, an der E233, A1, was natürlich die Standortqualität nochmal unterstreicht. Und das ist auch immer so mein Ding, wo ich mich für begeistern kann, halte ich es gerade auch im ländlichen Raum für wichtig und sinnvoll, Ressourcen zu bündeln und Zusammenarbeit zu machen. Und deshalb ist es beim Ecopark gelungen, mit der Gemeinde Emsteck als Sitzkommune, der Gemeinde Kappeln, der Kreisstadt Cloppenburg und dem Landkreis Cloppenburg eben dieses Projekt dort anzustoßen, das auch nicht nur glorreiche Zeiten hatte, sondern auch eine Durststrecke überwinden musste. Und da, auch da sage ich immer wieder, man braucht bei solchen Dingen eine gewisse Zeit, damit es sich etablieren und entwickeln kann. Das ist nichts für Leute, die den ganz schnellen und kurzfristigen Erfolg wünschen, sondern das muss sich entwickeln können. Und ich glaube, das zeigt sich dort beim Ecopark wunderbar, dass es sich gut entwickelt hat und heute wirklich auch ein sehr, sehr vorzeigbarer Industrie- und Gewerbepark geworden ist.
Der Ecopark entwickelte sich also zu einer wahren Erfolgsstory.
Ich freue mich natürlich auch, dass es dann bergauf ging und vor allen Dingen auch, dass wir mit Uwe Haring einen Geschäftsführer gefunden haben, der sich damit auch für sich persönlich auch etwas ganz Neues eingelassen hat. Wir nennen ihn ja auch liebevoll den Park Ranger. Auch die Ansprache dort auch zu den vorhandenen Unternehmen, aber auch zu neuen Unternehmen, da den richtigen Ton trifft und sich diesbezüglich für den Erfolg des Parks sehr, sehr intensiv engagiert. Und das ist sicherlich, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, ein erheblicher Teil des Erfolgsrezepts.
Dann binden wir ihn doch an dieser Stelle mit ein, den Geschäftsführer des Ecopark, Uwe Haring. Moin Uwe.
Moin Lars, grüß dich.
Park Ranger, das ist doch ein schöner Titel für dich als Geschäftsführer des Ecoparks. Ich stelle mir denn immer das so vor, dass ein Park Ranger natürlich in, sag ich mal, in Ocker oder in Oliv gekleidet ist und dann in einem offenen, ja, Rover durch die Gegend fährt, wahrscheinlich von Grundstück zu Grundstück, hier und da mal winkt.
Hut mit breiter Krempe, Gewehr im Anschlag, oder?
Wenn was nicht klappt, wenn was nicht klappt.
Genau.
Aber so scheint es nicht zu sein.
Nicht ganz, nein. Richtig ist, dass es schön ist. Richtig, dass wir über große Flächen sprechen und auch, dass ich viel unterwegs bin im Park. Aber in der Tat nicht mit der beigen Funktionsweste und auch nicht mit einem Pickup. Aber der Kontakt im Park und das Unterwegssein im Park, das ist schon wichtig. Denn da verstehen wir uns als Parkverantwortliche eben auch als Ansprechpartner für die Unternehmen, die da sind. Das Miteinander endet nicht beim Notartermin, wenn der Grundstückskaufvertrag unterschrieben wird und dann kann der Betrieb machen, was er möchte. Nein, wir begleiten Unternehmen auch am Standort und gerade auch mit dem, was Johann Wimberg eben ansprach, mit diesem Leistungsversprechen Arbeit erleben, bieten wir auch eine Qualität für die Betriebe am Standort, dass wir uns für die Arbeit in den Unternehmen einsetzen. Beispiel, wir waren jüngst auch Standort der Jobmesse Oldenburger Münsterland. Das heißt, in diesen Bereichen engagieren wir uns auch, dass wir den Unternehmen im Bereich Mitarbeiterorientierung helfen, an neue Beschäftigte zu kommen oder ihre Beschäftigten zu halten, indem wir Mehrwert auch am Standort anbieten. Das fängt bei uns mittlerweile ganz früh an. Wir haben ein Netzwerk auch für die Auszubildenden am Standort. Die haben wir jetzt begrüßt. Es waren 37 betriebsübergreifend, die jetzt im August im Ecopark ihre Ausbildung begonnen haben. Und die haben wir erstmal zu einem Frühstück eingeladen, dass sich eben die Auszubildenden betriebsübergreifend auch schon vernetzen und gucken, Fahrgemeinschaft zur Berufsschule beispielsweise. Oder aber auch, dass wir Aus- und Weiterbildungsangebote machen mit unseren Netzwerkpartnern, mit der IHK, Knigge für Lehrlinge, Telefontraining für Lehrlinge. So früh fangen wir schon an, den Bereich Arbeit erleben mit Leben zu füllen.
Im Juli 2011, Uwe, hast du die Geschäftsführung des Ecopark übernommen. Dein Berufsleben zuvor sah gänzlich anders aus. Warum dieser Wechsel auf völlig neues Terrain?
Ich war vorher 20 Jahre Chefredakteur im Bereich Hörfunk und Tageszeitung. Und beim Radio, das wichtigste Produkt für mich, waren die Nachrichten. Die waren nach einer Stunde schon alte Nachrichten. Später bei der Tageszeitung, das wichtigste waren die Nachrichten. Die waren nach 24 Stunden in der gedruckten Zeitung dann auch überholt. Und altersgerecht ist das, was ich jetzt mache. Wenn wir jetzt eine Straße bauen, wenn wir jetzt ein Unternehmen ansiedeln, dann hat das mit ein, zwei Generationen zu tun. Also die Halbwertszeit dessen, was ich auf den Weg bringe oder verantworten darf, ist deutlich länger geworden und damit altersgerecht. Augenzwinker, Augenzwinker.
Welches Bild hattest du, bevor du kamst vom Ecopark?
Ein sehr positives. Ich kannte den Ecopark, weil ich journalistisch im Nachbarkreis Vechta tätig war. Und tatsächlich mein erster Termin im Ecopark hat schon das widergespiegelt, was ich an Vorstellungen hatte und was wir bis heute auch leben. Das war nämlich die Kabinettssitzung der niedersächsischen Landesregierung, die im Ecopark im Zentrum Zukunft der EWE stattfand. Und ich hatte da einen Interviewtermin mit dem damaligen Wirtschaftsminister, mit Jörg Bode. Das war mein erster Kontakt zum Ecopark in dem Gebäude, wo heute mein Büro drin ist. Aber da eben auch genau das, was meine Arbeit, glaube ich, auch heute noch ein Stück weit auszeichnet, an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik tätig zu sein. So ist mein Selbstverständnis, in dem Netzwerk zu arbeiten. Das hatte ich damals als Bild vom Ecopark, dass da etwas passiert, dass da sich Menschen treffen, dass da Dinge auf den Weg gebracht werden, die für die Region wichtig sind. Und das verkörperte sich dann eben in diesem Termin, Landesregierung tagt im Ecopark und Journalist Haring interviewt den Wirtschaftsminister.
Ja, man spürt ja förmlich auch bei Haring die Begeisterung. Und das ist im Grunde genommen das, was er von Beginn an hier mit eingebracht hat.
Der Mann glimmt nicht nur, er brennt.
Er brennt für das Thema. Und das spüren wir. Jetzt komme ich mal auf mich und auf die anderen kommunalen Beteiligten zu sprechen, auch in den Gremien, in denen wir ja zusammenarbeiten, im Verbandsausschuss, in der Verbandsversammlung. Das läuft sehr gut und harmonisch und das ist für alle Beteiligten neben dem Erfolg, der sich dann einstellt, auch etwas sehr Angenehmes.
Wenn meine Person jetzt schon so im Mittelpunkt steht, muss ich doch unbedingt noch eine kleine Anekdote hinzufügen. Und ich glaube, lieber Jürgen Wimberg, selbst wenn Sie meine Personalakte gucken, wird nicht drinstehen, dass ich sogar in einem Gewerbegebiet aufgewachsen bin. Also insofern ist es nicht etwas, worauf ich mich einlassen musste, sondern mein Vater war selbstständig. Er hatte eine kleine Schraubenfabrik, 3-4 Mitarbeiter.
Ja.
Und tatsächlich war das ein Gewerbegebiet in meinem Heimatort, wo auch das Wohnen möglich war, anders als im Ecopark. Und insofern stand oder steht mein Elternhaus in einem Gewerbegebiet. Und ich bin in einem Gewerbegebiet aufgewachsen. Also insofern war mir das Thema Park Ranger dann vielleicht doch schon sogar ein bisschen in die Wiege gelegt.
Aber wahrscheinlich wäre das Betriebsleiterwohnen bei euch.
Richtig, das war die Möglichkeit, die es dort gab. Dort aus guten Gründen, aber aus mindestens so guten Gründen ist es im Ecopark nicht möglich. Das gehört zu den drei Themen, die bei uns nicht möglich sind. Das Wohnen, die Vergnügungsstätte und der großflächige Einzelhandel. Es darf bei uns beispielsweise keine Großraumdiskothek, keine Kartbahn oder so etwas geben. Stichwort Einzelhandel, kein Möbelhaus, kein Autohandel und eben nicht die Betriebsleiterwohnung. Das sind die drei Dinge, die sehr bewusst politisch festgelegt sind, dass sie nicht im Ecopark statthaft sind.
Jeder hat ja ein Bild vor Augen, wenn man von einer großen Gewerbefläche redet, von einem Industriepark, also große Gebäude, große Schornsteine vielleicht ja auch, alles asphaltiert, grau. Aber es ist ja gänzlich anders im Ecopark. Es hat tatsächlich etwas Parkähnliches. War das von vornherein so geplant?
Ja, das ist Konzeptbestandteil. Das ist den Vorvätern, den Gründungsvätern, und es waren wirklich nur Väter, zu verdanken, dass die diese Idee von Ecopark festgeschrieben haben, schon damals in der Bauleitplanung. Nämlich in jedem B-Plan, der ja die Grundlage auch für Bauten im Ecopark ist, steht drin, dass die Grundflächenzahl 0,6 beträgt. Also nur 60% von einem Grundstück darf besiedelt werden. Üblicherweise sind es in Gewerbegebieten ansonsten 80%. Das heißt, da ist schon final sehr früh festgelegt worden, dass eben ein hoher Grünanteil da ist. Und das war die Weitsicht, denke ich mal, der Gründerväter, zu sagen, das soll der Charakter dieses Parks sein, um das, was der Name verspricht, auch wirklich in der Gestaltung zu halten.
In Kleingartensiedlungen wird in Großstädten immer sehr genau darauf geachtet, dass die Gärten auch schier sind. Ja? Bist du als Geschäftsführer des Ecoparks jemand, der rumfährt und darauf achtet, dass die Grünflächen bei den Unternehmen auch allesamt in Ordnung sind?
Es hört an der Grenze des Unternehmens auf. Es ist nicht so, dass wir über den Zaun gucken und dann Hinweise geben, wie hoch der Rasen zu schneiden ist. Nein, das nicht. Gleichwohl ist allen, die in den Ecopark kommen, bewusst, dass sie sich damit durchaus auch das Thema Grün auf der eigenen Fläche eingehandelt haben, weil eben jeder weiß, er darf die Flächen nicht so maximal bebauen wie anderswo. Damit ist natürlich das Grundstück bei uns quasi ein Stück weit teurer, weil ich es eben nur zu 60 und nicht zu 80% bebauen darf. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, weiß das, hat das im Portemonnaie schon gespürt und möchte das aber auch leben. Wer sich für uns entscheidet, macht das ja auch bewusst, weil er eben diesen Parkcharakter haben will. Vielleicht für sich selbst als Firmeneigentümer, als Chef, vor allem aber auch für die Beschäftigten, die in den Ecopark zu einem Arbeitsplatz kommen, der eben in einem Park ist und nicht, wie du es eben beschrieben hast, in irgendeinem zu betonierten Hinterhof, sondern ich fahre über Straßen, die heißen Alleen. Wir haben die Ecopark-Allee, die Europa-Allee, die Südallee, die Nordallee, die UM-Allee. Straßen sind bei uns Alleen, nicht nur vom Wording her, sondern auch so angelegt.
Jörn, wie gelingt es, eine Fläche von 300 Hektar zu beschaffen?
Ja, das gelingt nicht auf einen Schlag, sondern immer Stück für Stück. Das ist nicht einfach und vielleicht auch eines der größten Probleme häufig, die Fläche zu beschaffen und auch sie zu Konditionen noch zu beschaffen, dass es am Ende auch noch für diejenigen, die sie vermarkten sollen, und da sind wir wieder auch im Ecopark, da schließt sich der Kreis, dann auch zu einer einigermaßen ausgewogenen und im Verhältnis stehenden Situation finanziell kommen. Also Gewerbeansiedlung und Unternehmensansiedlung hat immer auch etwas mit Wirtschaftsförderung zu tun, Rahmenbedingungen zu schaffen, die verträglich sind. Aber in der Tat haben wir uns gesagt, bei diesem Standort muss der Stand auch einen gewissen Preis haben. Aber kann man am Ende auch all das, was zur voll erschlossenen Gewerbefläche am Ende führt, auch umlegen durch den Preis? Das ist immer wieder auch eine Diskussion, die hat man nicht nur in solchen Parks, sondern auch in den Gemeinde- und Stadträten, wenn es um Gewerbeflächenverkauf geht. Das Ganze kostet viel, viel Geld und der Einstandspreis für die Fläche, die man kaufen muss, die ist dabei ein nicht unerheblicher Faktor neben den Erschließungskosten. Und deshalb ist es für die Geschäftsstelle, für Uwe Haring und das Team vor Ort auch immer wieder eine Herausforderung gewesen und bleibt es, an Fläche zu kommen, die dann durch den Ecopark weiter veräußert werden kann, wenn sie dann über Bauleitplanung zu der entsprechenden Fläche gemacht wurde und auch die Erschließungsmaßnahmen einer Ansiedlung ermöglichen.
Musstest du denn selber dich darum kümmern, dass noch zusätzlich Fläche irgendwo beschafft werden musste?
Nicht nur musste, sondern muss es bis heute und wird das auch weiterhin tun. Von den 300 Hektar, die du eben beschrieben hast, gehören uns mindestens 100 noch nicht. Das heißt, innerhalb des Gebiets des Ecoparks sind noch sehr viele Flächen, die in Eigentum von Landwirten sind, die auch beackert werden, also ganz klassisch landwirtschaftlich genutzt werden. Und diese Flächen erwerben wir abschnittsweise. So wie Johann Wimberg eben gesagt hat, kann man nicht 300 Hektar mit einem Schlag bezahlen. Das machen wir abschnittsweise. Und Stichwort bezahlen, die Landwirte bekommen von uns in der Regel noch nicht mal Geld, sondern wir tauschen. Das heißt, wir haben eine feste Währung, die seit Anbeginn gilt. Wir tauschen 1:3. Bekomme ich die nächsten, sagen wir mal, 5 Hektar innerhalb meines Gebiets von einem Landwirt, bekommt er von uns im Faktor 3, also 15 Hektar von uns. Heißt, wir kaufen außerhalb des Ecoparks Flächen ein, um das dann zu tauschen gegen Flächen innerhalb des Parks.
Und wenn jetzt der Landwirt zum Beispiel sagt, also mit den Dingern kann ich überhaupt nichts anfangen, mit den Feldern?
Die suchen wir gemeinsam aus. Das ist eben die große Herausforderung, die Aufgabe, Ackerland zu finden. Und das ist im Moment Johann Wimberg hat es eben angesprochen, die größte Herausforderung für uns, Flächen zu finden, die für die Landwirte attraktiv sind. Weil die Flächen unmittelbar um den Park herum sind ja quasi schon vergeben und vielleicht schon mal getauscht worden. Aber die Landwirte, mit denen wir es im Ecopark zu tun haben, haben ihren Hofsitz unmittelbar am Ecopark. Und alle haben die nächste Generation schon im Blick oder sogar auf dem Hof. Das heißt, die möchten nicht irgendeine Fläche in Brandenburg, in Vorpommern haben. Nein, die wollen die Fläche am liebsten des Nachbarn haben. Also unmittelbar um den Ecopark herum. Und das ist im Moment so ein bisschen die Krux bei der aktuellen Verunsicherung der Landwirtschaft insgesamt. Ist wenig Fläche auf dem Markt. Und dann eben noch jetzt wirklich, so wie du es gesagt hast, das, was der Landwirt haben will, punktgenau zu finden, das ist die große Herausforderung. Dafür sind wir mit den Landwirten im Gespräch. Die Landwirte, die betroffen sind, suchen auch selbst. Das heißt, nicht selten kommt der Anruf, Achtung, ich habe da gehört, da und da wird die und die Fläche frei. Ecopark, biete doch mal für mich mit. Und dann ist dem Landwirt auch egal, wie hoch wir bieten, er tauscht ja 1:3. Das heißt, die Währung ist für ihn immer dieselbe. Und so sehr, behaupte ich mal, in den Anfangsjahren vor gut 25 Jahren die Landwirtschaft dem Ecopark gegenüber noch sehr kritisch eingestellt war, hat mittlerweile die Landwirtschaft gemerkt, dass die Fruchtfolge-Gewerbefläche auch für den Landwirt attraktiv ist. Also insofern haben wir wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis mit den meisten der Landwirte, mit denen wir es zu tun haben, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, wie sich der Park innerhalb des Gebiets weiterentwickeln kann durch Tauschflächen unmittelbar außerhalb des Gebiets.
Ist das im Moment so ein bisschen wie Tetris spielen, wenn jetzt noch ein Unternehmen an dich herantreten würde und sagte, Herr Haring, wie sieht's aus? Haben Sie vielleicht noch ein bisschen was für uns?
Genau das ist es. Das ist das Bild Tetris. Wir haben ja auch, wenn noch nicht final sämtliche Straßen für den Endausbau der 300 Hektar gebaut sind, aber natürlich haben wir die Skizze und wissen, wie sich der Park weiterentwickelt. Und das ist tatsächlich jetzt ein Hin- und Herschieben von potenziellen Grundstücken. Kommt jemand, will 3 Hektar haben, will 5 Hektar haben, will 4000 Quadratmeter haben. Wo legen wir die hin? Soll es ein Eckgrundstück sein? Braucht die Zufahrt von der längeren Seite? Und genau das ist dann eben das Geschick, diesen Park so zu entwickeln, dass die Unternehmen sich wohlfühlen. Weil das ist ja unser Hauptinteresse. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck für uns, sondern wir wollen Flächen anbieten, wo Unternehmen sich entwickeln können, wo sie die besten Voraussetzungen finden. Und das fängt dann eben auch beim Zuschnitt des Grundstücks an, dass es genau passt für die Halle, für die Betriebsabläufe und auch für die Möglichkeit, am Standort idealerweise auch noch wachsen zu können. Denn das gehört auch zur Erfolgsgeschichte. Mehr als die Hälfte der Unternehmen im Ecopark ist am Standort personell und räumlich schon gewachsen. Naja, wir haben natürlich reichlich Flächen. Wir haben bloß keine mehr im richtigen Großformat. Also ich habe im Moment nichts größer 4 Hektar. Also 40.000 Quadratmeter am Stück ist im Moment das größte Grundstück, was wir haben. Die Zeiten, in denen wir 10 Hektar, 15 Hektar anbieten konnten, die sind vorbei durch die großflächigen Ansiedlungen der vergangenen Jahre. Aber Grundstücke Größenordnung 2.000, 4.000, 8.000 Quadratmeter, ja, haben wir. Da werden wir in diesem Jahr auch noch beim Notar sitzen und in den Dimensionen Flächen verkaufen. Wir sind jetzt gerade, ohne dass ich da ein Geheimnis verrate, aber in Verhandlung mit einer Ansiedlung auf einer 6 Hektar Fläche, 60.000 Quadratmeter. Und das ist dann im Moment das letzte Grundstück in dieser Größenordnung.
Aber das ist doch durchaus interessant für vielleicht auch mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, die ja zu Beginn, als es um den Ecopark ging, auch sehr skeptisch waren und sagten, okay, das ist nur die Schwerindustrie, die da hinkommt und das eigentliche mittelständische Gewerbe, Handwerksbetriebe können sich da überhaupt nicht ansiedeln.
Wir decken ja alle Branchen ab. Wir haben ja die Handwerksunternehmen da. Wir haben die Dienstleistungsbetriebe, wir haben die produzierenden Betriebe, die Logistikunternehmen. Das heißt, wir sind ja sehr heterogen in der Struktur und das fängt bei klein an und geht bis groß und geht eben über alle Branchengrenzen hinweg.
Das Thema Fahrrad spielt im Ecopark eine große Rolle und konnte damit auch eine Hilfe sein für die Partner, die in dem Ecopark beteiligt sind, ihn tragen. Wenn ich zum Beispiel in einer Kommune eine gewisse Fläche nicht habe, um ein Unternehmen weiterentwickeln zu können, dann ist es gut, wenn der Ecopark sie hat und wir den Betrieb in der Region haben. Dafür gibt es ja Beispiele vor Ort, die uns zeigen, dass es gelungen ist, das dort abzubilden, ohne dass der Betrieb dann ganz woanders landet und vielleicht im Oldenburger Münsterland nicht mehr zu Hause ist. Da geht der Ecopark, glaube ich, in eine Nische hinein, wie überhaupt die interkommunalen Gewerbeparks diese Funktion erfüllen sollen. Da nenne ich auch den Seaport, der an den Küstenkanal orientiert, also an die Bundeswasserstraße ausgerichtet ist, so wie der Ecopark an der A1. Oder schauen wir ruhig in den Süden des Landkreises Vechta, weil wir alle miteinander auch dieses gemeinsame Zusammenarbeiten ja praktizieren. Das ist der Niedersachsenpark, der über die Grenze in den Landkreis Osnabrück mit hineingeht. Aber wir präsentieren uns für die Region auch gemeinsam. Und da ist es kein Hauen und Stechen, sondern es passt halt zueinander. Und wenn das so funktioniert und was Herr Haring vorhin sagte, er auch quasi jedes Ansiedlungsersuchen in die Gremien bringt, also in den Verbandsausschuss, wo wir eben genau sagen, ist das eine Ansiedlung, die gehört hierher, oder ist das Verhältnis auch im Verhältnis zur Fläche, was die Wertschöpfung, er sagte es bereits, oder auch die Zahl der Arbeitsplätze angeht, oder ist das nur ein sehr flächenintensiver Betrieb, der allerdings voll automatisiert nur einen gewissen logistischen Umschlag generiert, aber ansonsten überhaupt keinerlei Wertschöpfung für den Ecopark und für die Region hat, dann müssen wir auch schon mal Nein sagen, weil wir sagen, die Fläche können wir besser für einen anderen Zweck und für eine andere Ansiedlung nutzen.
Richtig, der Preis ist auch Premium, 59 Euro für den Quadratmeter voll erschlossen. Das ist meines Wissens auch der höchste Kaufpreis im Landkreis Kloppenburg. Die kommunalen Gewerbegebiete liegen drunter, nicht mehr deutlich. Aber ich glaube, Herr Bemerk, wir liegen mit den 59 Euro, liegen wir an der Spitze. Aber wir sind eben auch Premium. Wir haben eben den Vorteil der Lage, wir haben es eben schon gehört.
Ist auch von allen erkannt worden.
Ja, natürlich.
Ist von allen erkannt worden. Du musst also nicht mehr sagen, kostet 59 Euro, ist aber auch eine Mettwurst mit bei, wenn du dann noch kommst.
Und wenn man es überregional betrachtet, ist es aber genau andersrum. Da sind, also wenn wir jetzt Ansiedlungsanfragen aus anderen Räumen, vielleicht sogar aus Ballungsräumen haben, Unternehmen, die, weiß ich nicht, woanders herkommen, aber von der Branche, von der Lage her ins Oldenburger Münsterland passen, an die Autobahn passen und dann sich für den Ecopark interessieren, dann sind 59 Euro nicht viel, weil in anderen Gebieten sind die Preise natürlich nochmal anders. Da ist die Flächenverfügbarkeit auch nicht wie bei uns.
Also wir gehen zum Ruhrgebiet beispielsweise.
Zum Beispiel, oder ich gucke mitten in Deutschland nach Kassel oder ich gucke im Speckgürtel rund um Hamburg. Da sind es natürlich andere Preise, aber auch andersrum nicht die Flächenverfügbarkeit wie bei uns. Also das ist dann auszutarieren. Will sagen, in der Region sind wir teuer, aber wenn man von weiter außerhalb drauf guckt, sind wir günstig, auch was die Gewerbesteuer angeht. Der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Emstedt mit 380 Punkten ist günstig im Vergleich zu anderen Flächen in anderen Gebieten. Also insofern können wir überregional mithalten. Und das ist für uns ja auch wichtig, zum einen für Unternehmen aus der Region attraktiv zu sein, zum anderen aber auch überregional. Und das ist ja auch so der Mix am Standort. Ich kann es jetzt nicht auf den Punkt genau. Ein Viertel der Ansiedlungsanfragen kommt von überregional, drei Viertel aus dem Umkreis, vielleicht 30, 40 Kilometer. Und für beide haben wir jeweils gute Argumente.
Nur mal zum Verständnis. Heißt das wirklich, die gesamten Gewerbesteuereinnahmen fließen in die Gemeindekasse von Emstedt?
Ja. Aber der Kämmerer teilt sie dann natürlich mit den anderen Mitgliedern des Zweckverbands. Da der Ecopark komplett im Bereich Gemeinde Emstedt ist, werden alle Unternehmen, die im Ecopark erfolgreich sind und damit Steuern zahlen dürfen, zahlen die an die Gemeinde Emstedt. Aber es gibt einen festen Schlüssel, wonach der Kämmerer der Gemeinde Emstedt dann auch die Gemeinde Kappeln und die Stadt Kloppenburg beteiligt. Nicht den Kreis Kloppenburg, weil ein Landkreis keine Einnahmen aus Gewerbesteuer bekommt. Das heißt, das Geld, was die Unternehmen zahlen an die Gemeinde Emstedt, 40% bleiben in Emstedt, 40% gehen nach Kloppenburg, 20% nach Kappeln.
Der Ecopark ist heute unser Thema. Johann Wimberg, wie sollte sich diese Erfolgsgeschichte weiterentwickeln?
Die Herausforderungen sind ja angesprochen worden. Einmal was die Flächenbeschaffung angeht und die Möglichkeiten, damit auch weitere Ansiedlungspolitik an diesem Standort zu machen. Das wird nicht so ganz einfach sein. Da muss man sich nichts vormachen, weil, wie gesagt, diesbezüglich auch die Erwartungen, auch derer, die Flächen verkaufen, sicherlich nicht stehen bleiben. Und man auch schauen muss, wie kann man das vor Ort so gestalten, dass wir vermarktbare Fläche auch haben, wir haben ja vorhin über Preise vorhin schon gesprochen, dass wir da zwar vielleicht für die Region on top sind, aber auch nach außen hin so attraktiv, dass wir auch interessante Ansiedler von außen bekommen. Das würde ich mir wünschen, dass uns dieser Spagat, der nicht so ganz einfach ist, auch weiterhin gelingt, aber Fläche ist endlich, Grund und Boden ist endlich und darin liegt schon eine gewisse größere Herausforderung, ja.
Frei nach dem Motto, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Genau, das kann man so sagen und das wissen auch die, die Flächen abzugeben haben.
Uwe, was wäre für dich, wenn du jetzt einen Traum hättest? Wie sehe dieser Traum aus? Wie würde sich der Ecopark weiterentwickeln?
Also ins Endlose wachsen können und wollen wir nicht. Wenn jetzt hier noch eine weitere Fee mit am Tisch säße und ich einen Wunsch frei hätte, ginge der, glaube ich, in Richtung Mobilität und Energie der Zukunft. Auch da schließt sich jetzt ein kleiner Kreis unseres Gesprächs. Ich hatte erwähnt, mein Erstkontakt Ecopark, da ging es um Energiethemen, um Mobilitätsthemen im Zentrum Zukunft. Das sind Dinge, die uns immer noch beschäftigen. Und ich glaube, das sind auch zwei Herausforderungen, die uns weiter beschäftigen. Und wenn es da Lösungen gibt für die Wirtschaft, für die Region, Energieversorgung, erneuerbare Energie, nachhaltige Energieangebote, die sich auch im kommunalen Kontext am Standort Ecopark darstellen lassen. Das wäre etwas, wo ich sage, da könnten wir dann als Park punkten. Ich kann die Antwort auf diese Frage jetzt noch nicht liefern. Auch die Mobilität, ja, wir sind mittlerweile an den ÖPNV angeschlossen. Ja, jede Stunde kommen aus beiden Richtungen, Kloppenburg und Vechta, jeweils Busse in den Park. Also die ÖPNV-Anbindung ist jetzt seit knapp einem Jahr gegeben. Aber das dann noch kleinteiliger zu denken, eine Mobilität innerhalb des Ecoparks von der einen Bushaltestelle, die dieser Schnellbus im Park nur hat, da dann die letzte Meile innerhalb des Parks vielleicht irgendwann sogar mal autonom anzubieten. Also das sind Dinge, Lars, wenn wir jetzt mit einem Glas Rotwein hier säßen und ein bisschen rumspinnen würden, also über Mobilität und über Energie der Zukunft, da glaube ich, könnten wir noch eine Menge philosophieren und uns schöne Sachen ausdenken. Oder, Herr Wimberg, wir können das auch zu dritt, oder?
Auf jeden Fall, ich wäre gerne dabei.
Also beim Rotwein.
Insofern, da habe ich nichts dagegen. Da würde uns sicherlich so einiges einfallen und diesbezüglich ist es eben auch wichtig, da auch Betriebe zu haben, die zukunftsfähig sind und wo sich die Ansiedlungen dann auf Zeit und Dauer auch als nachhaltig erweisen.
Herzlichen Dank, Johann Wimberg und Uwe Haring. Ein ganz großer Dank aber auch an Sie fürs Runterladen, Zuhören, Teilen, Abonnieren. In zwei Wochen, am Freitag, den 1. November, beschäftigen wir uns dann mit dem anderen Industrie- und Gewerbepark im Landkreis Kloppenburg, unmittelbar am Küstenkanal gelegen, nämlich mit dem Seaport. Bis dahin. Uns allen eine gute Zeit und tschüss. So, und ich gucke jetzt mal, was wir noch im Keller an Rotwein haben. Ne? Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.